Wir sollen erstmal ganz kurz was zu uns sagen und von daher sagen wir erstmal einen wunderschönen guten Abend. Danke, dass wir bei dir hier sein dürfen und euch an das Thema halten. Und ja, damit ihr einfach wisst, wer hier vorne steht, macht man das auch ganz kurz und knapp. Der Wichtigere heute Abend ist der Herr, nicht wir. Also mein Name ist Margit Dender, wir sind beide 59, das kann ich schon mal für uns beide sagen. Wir sind 37 Jahre jetzt verheiratet, wir haben 3 erwachsene Kinder, 4 Enkelkinder, ein Enkelkind ist unterwegs und ja, ich bin bei der Kirchenwochenarbeit angestellt, zumeist betreibe ich dort Seelsorge, das werdet ihr heute auch beim Thema merken, da geht es meistens drum, wenn Dämmlers den Mund aufmachen. Und ich bin dort jetzt seit 91 angestellt und nebenbei habe ich Telefonseelsorge gemacht auf Fallgruppenleitung und Frauenfrühstückstreffen, Seminare. Das ist eigentlich das, was wir beide auch gerne zusammen machen, Menschen weiter auch in der Seelsorge auszubilden, damit in den Gemeinden viele Hilfe erfahren. Jetzt du.
Ja, ich will nur noch 2 Sachen sagen. Ich bin in der Diakonie angestellt in Bautzen und habe 2 Bereiche, die ich so ein bisschen mit abzudecken habe. Das eine ist die psychologische Beratungsstelle und das andere ist die Telefonseelsorge. Ich denke, das reicht. Falls jemand nachher noch was wissen will, kann er gerne zu uns kommen und uns fragen.
Also wir haben ganz spontan heute Abend gedacht, weil der Albert uns gefragt hat, wie heißt denn euer Thema? Und da waren so viele Punkte, die der Christian da reinhaben wollte. Und ich bin zwar absolut nicht der Internet- und Computerfreak und habe da wenig Ahnung, aber wir haben gedacht, neues Update für Beziehungsnavi. Da ist eigentlich alles drin, was wir heute Abend machen.
Ja, eine ganz kleine Einführung. Es ist ja für uns etwas wie auch nach Hause kommen, wenn wir hierher kommen. Eine Reihe von Gesichtern sind uns sehr bekannt. Nach Hause kommen. So ein bisschen gehört für mich nach Hause kommen auch noch dazu, wenn ich nach unten schaue und Stralsund sehe. Das ist auch sehr schön, weil das ja meine Heimat ist. Von daher nach Hause kommen heute. Und das, was Margit so ein bisschen angedeutet hat, die Schwierigkeiten, die wir manchmal haben, wenn wir durchs Leben schiffen und schippern, mit einem Schiff zu vergleichen, wenn das Ruder ausfällt, die Rudermaschine kaputt ist und das Schiff treibt, da kann alles in Ordnung sein, was Navigationsgeräte angeht oder die Besatzung kann okay sein. Aber wenn die Rudermaschine ausgefallen ist, wird das Ziel verfehlt. Und das mag auf dem Atlantik noch ganz gut sein, aber wenn es dann darum geht, im Ärmelkanal zu sein oder in der Straße von Gibraltar, dann wird es schwierig, wenn da getrieben wird. Also, Christian in seiner liebevollen Art hat uns ganz viele Tipps gegeben, was mit hinein sollte. Und wir haben heute Abend nochmal gesagt, im Prinzip ist das eine Anfrage für ein Seminar oder für eine ganze Woche. Aber wir versuchen das irgendwie in den Griff zu kriegen. Das Thema hat Margit schon gesagt. Wir haben so 4 Bereiche rausgegriffen. Der eine Bereich wird sein, wie hat alles angefangen? Denn die Störungen gehen auf den Anfang zurück. Und dann wird es um Stolz und Scham gehen, es wird auch um Selbstgerechtigkeit gehen und um die falsche Demut. Das eine ist erkennen, greifen und das andere ist, wie gehen wir dann damit um, um frei zu werden. So viel so ein kleiner Einstieg dazu. Ich bin so erinnert worden bei der Vorbereitung an die Schöpfungstage und immer wieder hat Gott gesagt, gut geschaffen, gut geschaffen. Und als wir dann zum Schluss auf den Plan traten als Menschen und er nochmal zurückschaute, sagte er, alles ist sehr gut. Und da setzen wir jetzt ein.
Ich denke, dass das bei jedem Menschen so ist, dass er sich wünscht, Gesundheit, Frieden, Freude, gute Beziehungen. Ich denke, das ist so eine Sehnsucht in uns nach dieser Unversehrtheit, nach diesem paradiesischen Zustand, den wir mal hatten. Und diese Sehnsucht ist uns geblieben. Wir möchten mit Gott wieder eigentlich oder überhaupt mit unserem Leben paradiesische Zustände haben. Heil sein, gesund sein. Und jeder von uns weiß, das klappt hier nicht. Das geht immer wieder nach hinten los. Es gibt mal Zeiten, wo so ein Gleichmaß ist, wo man sagt, ah, jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich frisch verliebt, jetzt habe ich ein Baby bekommen oder was auch immer uns im Leben große Freude bereitet, ein neues schickes Auto, was auch immer. Wir wissen, es ist vergänglich. Es hält eine Zeit an und dann kommt irgendwo der Knick in der ganzen Geschichte.
Es bleibt nicht. Ich möchte wirklich mal ganz am Anfang anfangen. Gott hat den Menschen in das Paradies gesetzt. Und in dieser unmittelbaren Beziehung mit Gott wissen wir ja auch, dass Gott selber 6 Tage gearbeitet hat, in 6 Tagen die Welt geschaffen und am 7. ruhte er. Und dann hat er dem Menschen auch einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, bewahrt diesen Garten und bearbeitet ihn. Also Arbeit war schon immer etwas, was es auch im Paradies gegeben hat. Wer hier die Hoffnung hat, wenn mal wieder Jesus wiederkommt, wir werden vielleicht nicht mehr arbeiten, ich bin mir nicht so sicher. Irgendwas Kreatives, so ist unser Schöpfer einfach. Er ist kreativ, er schafft etwas und auch wir sind dazu angehalten worden. Also schon durch Adam und Eva. Schafft, bewahrt diesen Garten. Und das zweite Gebot, was die beiden hatten, ihr dürft von den Früchten aller Bäume im Garten essen, aber nur von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht. Und Gott machte hier etwas deutlich. Ich möchte in diesem paradiesischen Zustand mit euch sein, in Freiheit, in Liebe, in einer ganz engen Gemeinschaft. Aber dieses eine Ding da, ne? Der Baum der Erkenntnis, da geht bitte nicht dran, vertraut mir. Und wenn wir bedenken, die beiden waren in unmittelbarer Nähe von Gott und haben das nicht hingekriegt, das wirklich durchzustehen und hier nicht versuchbar zu sein, dann wissen wir, die wir nicht mehr in diesem paradiesischen Zustand leben, dass wir es noch viel weniger hinkriegen. Also wir müssen gar nicht mit Fingern auf Adam und Eva zeigen und sagen, die haben es vermasselt, die sind rausgeschmissen worden aus diesem Paradies und darum dürfen wir nur auch nicht mehr rein, sondern es war dieser Fall Satans, der war da und der hat die Schlange benutzt und konnte die beiden verführen. Also Gott ist Gott und er wollte, dass wir in Freiheit und Gehorsam, dass dort Adam und Eva mit ihm leben. Wir wissen, was passierte. Adam und Eva aßen von dem Baum, der Erkenntnis von Gut und Böse und sie verwirkten damit so viel, was wir bis heute tragen müssen. Sie verwirkten die unmittelbare Beziehung zu Gott und vor allem den Zugang zum Baum des Lebens, das heißt ewiges Leben. Sie hatten es. In der Gegenwart Gottes, ohne Sünde, ist dieses ewige Leben für sie da gewesen, möglich gewesen. Und sie haben es verwirkt, wegen einer Versuchung. Sie sind natürlich nicht, wie die Schlange gesagt hat, wenn ihr davon esst, ihr werdet nicht sterben. Nein, sie sind nicht gleich bei einem Biss tot umgefallen. Aber was die Schlange ihnen nicht gesagt hat, sie werden sterben, sie werden sterblich, sie werden nicht ewig leben. Und wir wissen, dass Jesus diesen Zustand schon längst beendet hat. Er ist gestorben für uns. Wir haben es gesungen eben auch, voller Inbrunst und Freude. Er hat es vollbracht. Er ist für uns gestorben. Diese Beziehung zu Gott ist wieder möglich. Aber genauso wie es Adam und Eva gegangen ist, dass sie Gebote hatten, dass sie Auflagen hatten, um nicht Schaden zu nehmen, genau das ist natürlich auch für uns wieder da. Dass wir Gottes Wort ernst nehmen und dadurch auch vor Schaden bewahrt bleiben. Gucken wir mal, was haben die beiden denn durch ihren Ungehorsam ausgelöst? Also da haben wir zuerst die Schlange. Sollte Gott gesagt haben. Ne, Zweifel sehen, Wort Gottes verdrehen, denn diese beiden Sätze, die Schlange sagt, von allen Bäumen im Garten dürft ihr nicht essen. Und Eva kontert natürlich und stellt das richtig und sagt, nein, nicht von allen Bäumen dürfen wir essen. Von allen dürfen wir, aber nur nicht von dem einen. Ne? Und wenn wir im Hebräischen mal gucken, da steht bei der Schlange Afki, was so viel heißt wie Nase rümpfen, verlachen, verspotten. Und das ist auch heute noch so, dass der Teufel uns eigentlich verführen möchte, in diese Zweifel ziehen möchte, sollte Gott gesagt haben? Sollte er gesagt haben, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, auch keine Notlüge? Ich höre das immer wieder in der Seelsorge. Na ja, aber wenn man mit einer Notlüge einen schlimmen Zustand verhindern kann, nein, der Vater der Lüge ist Satan. Und so wie wir der Lüge dienen und wir werden dort immer mal wieder wahrscheinlich auf den Bauch fallen, aber unsere Haltung sollte sein, Herr, ich will es nicht. Ich will nicht dem anderen dienen, weil ich weiß, wenn ich das tue, nimmt meine Seele, nimmt unsere Beziehung zu Gott und zu uns untereinander Schaden. Von allen Bäumen, hat er gesagt. Das ist auch heute noch so. Der Anlass und Anreiz zur Sünde sollte Gott gesagt haben. Dieser Zweifel, kann ich ihm vertrauen? Und wenn wir bedenken, dass Satan diese Taktik sogar bei Jesus angewendet hat, ne? Also wenn wir an die Versuchungsgeschichte denken, wo Jesus in der Wüste bist, kurz vorher sagt Gott, das ist mein lieber Sohn. Gott bestätigt seine Sohnschaft. Was macht Satan? Kommt und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, ne, dann kannst du diesen Stein zu Brot machen, wenn dich hungert. Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich doch von der Zinne des Tempels runter. Also er fragt immer wieder diese Dinge an, die eigentlich von Gott her klar sind. Vielleicht kennt ihr das auch. Sollte Gott gesagt haben, dass er mich liebt, dass ich in Ordnung bin? Wisst ihr, in der Seelsorge begegnet mir immer zum Hauf eigentlich und viel, viel mehr, dass die Menschen sich selber verklagen und für minder halten. Dass wir unsere schärfsten Kritiker sind. Das ist auch gar nicht so, was die anderen über uns sagen. Das tut auch weh und das passiert auch. Aber wir selber, wir haben oft so ein negatives Selbstbild. Sollte Gott mich lieben? Ich habe die gleiche Sünde jetzt schon zigmal begangen. Ich kriege keinen Sieg darüber. Sollte er mich immer noch lieben? Immer wieder zischelt diese Schlange am Ohr. Kennt ihr den Film Robin Hood, diesen Zeichentrickfilm, ne? Hisst die Schlange? So ähnlich kann man sich das vorstellen. Sollte er gesagt haben. Wie wirkt sich das heute aus? Wo werden wir noch verführt? Satan macht nach wie vor Angebote. Er möchte unser Navi immer gerne wieder verdrehen und vermurksen und Störsender einbauen. Und ich denke, seine Angebote sind vielfältig. Wir können heute gar nicht so viel darüber reden, was da so im Einzelnen mit drin hängt. Aber ich kann nur sagen, der ganze Bereich der Esoterik, der ganze Bereich der alternativen Heilmethoden, guckt euch an, was ihr an Leib und Seele ranlasst, dann den Geist. Das ist nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn es wirkt und zu Anfang sich positiv darstellt. Hier brauchen wir Hintergrundwissen. Nicht gucken, wie kriege ich Sicherheit, wie kriege ich Freude und das aus eigener Faust und eigenem Antrieb und Kraft schaffen. Wir werden da immer Schaden nehmen. Eva zweifelte. Gucken wir mal, was sie gemacht hat. Sie sah, dass von dem Baum gut zu essen war, eine Lust für die Augen, verlockend, weil er klug machte. Also Eva aß, gab Adam, der aß auch, und ihre Augen wurden aufgetan und sie wurden gewahrt, dass sie nackt waren. Bis dahin war nackig überhaupt gar kein Problem. Sie waren rein. Sie waren Schöpfung Gottes und es gab überhaupt nichts Verwerfliches an dieser wunderbaren Schöpfung. Ich denke, das ist etwas, wo wir heute immer noch staunen können, wie genial wir als Mann und Frau geschaffen sind, als Menschen. Aber was passierte? Nackig? Feigenblätter machen. Schnell einen Schurz. Dann kommt Gott am Abend in den Garten eben. Sie hören's, verstecken sich. Sie haben Angst, sie verstecken sich. Und als Gott fragt, Adam, hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir gebot, dass du es nicht tun sollst? Ich fürchtete mich, sagt Adam. Also diese schöne, heile Beziehung zwischen Gott und den Menschen war durch die Zerstörung, durch dieses eine Gebot, was sie nicht gehalten haben, kaputt. Das ewige Leben verwirkt, die Beziehung kaputt. Und wir wissen, dass sich das nicht nur auf die beiden ausgewirkt hat, sondern dass da auch in unserer Zeit heute immer noch die Spuren eben zu sehen sind. Und was hören wir dann aus Adams Mund? Das Weib, das du, Gott, mir gegeben hast. Die hat mich verführt, die gab mir die Frucht. Und Eva, die Schlange betrog mich, die hat mich verführt. Na, die Schlange fragt er gar nicht mehr, die kriegt gleich ihr Urteil. Sie war eben das listigste aller Tiere. Aber diese Schuldzuweisungen, kennt ihr das? Also ich weiß, wir haben unsere Kinder ja, unsere drei Kinder, und wenn da einer was gemacht hatte, der war es nicht. Nee, das war die. Nee, die war es dann auch nicht, das war die. Oder der wieder zurück. Und dann habe ich immer gesagt im Scherz, alles klar, Außerirdische. Hier in diesem Haus war es keiner. Dieses Delegieren von Schuld, ne, ich war es nicht. Und wenn wir in irgendeiner peinlichen Situation sind und misslichen Lage, dann gucken wir doch schon, wie komme ich hier heil raus? Ne, dieses frontal zu sagen, ja, ich war es, ich stehe zu diesem Fehler, das fällt uns so schwer, das steckt uns im Fleisch. Das ist gefallene Schöpfung. Bedeutet, wir brauchen seit Adam und Eva alle Erlösung. Es gibt niemanden, der ohne Sünde ist. Wir werden in Sünden geboren, sagt die Bibel. Meine Tochter hat mich das gelehrt, die konnte noch nicht ein Wort sagen, nur Nein und Aa. Das war das Erste. Und ich weiß, dass sie irgendwann auch Aa sagte, weil sie wusste, dann kommt Mama, dann flitzt die, die will mich sauber kriegen. Und es war gar nicht an dem. Also eine Lüge eigentlich, eine Manipulation. Und ich denke, wenn wir ein nicht befolgtes Gebot und mit diesen furchtbaren Folgen Zweifel, Angst, Schuldzuweisung, Scham, Zerstörung der Beziehung zu Gott und auch untereinander, Verlust des ewigen Lebens, Verlust der unmittelbaren Nähe Gottes, Verlust von Sicherheit und Frieden, dann können wir nur erahnen, was auch wir ernten werden, wenn wir uns nicht an Gottes Wort halten. Diese Rebellion Satans, ihr werdet sein wie Gott, das ist unser Bestreben. Jeder von uns möchte autonom sein, möchte ein ganzes Stück sein Leben gestalten und in den Griff bekommen. Und ich kann da nur Mut machen, lass den besten Lebensgestalter mit rein. Das beste Navi, was wir haben, ist über uns, ist der Herr, weil er uns liebt und weil er weiß um die Gefahren, die uns auch begegnen hier auf Erden. Was hat das nur weiter mit uns zu tun, mit diesen Hindernissen, mit diesen Störsendern? Jeder Mensch wird seit Adam und Eva in Sünden geboren. Also ich bin ein Sünder. Wir leben in der gefallenen Schöpfung, aber wir haben Jesus. Wir haben Zugang zu Gott und zum Allerheiligsten, aber nicht Paradies eben. Uns wird vergeben, die Beziehung zu Gott wieder möglich, aber wir leben auf dieser Welt und dieser gefallenen Schöpfung und werden mit ihr auch täglich konfrontiert werden. Und da möchte ich mal so ein Stückchen, bloß mal ein winziges Fenster öffnen. Was bedarf es denn an täglichen Entscheidungen, nach Gottes Gebot zu leben? Ist das altmodisch? Also ich weiß, wenn ich Paare mir gegenüber sitzen habe und ich sage es jetzt mal nicht verheiratete Paare, und sie kommen und berichten von Problemen, vielleicht auch schon in der Herkunftsfamilie bei dem Einzelnen und vielleicht auch Probleme miteinander, dann sage ich meistens, wir können jetzt gucken, wo diese Probleme angesiedelt sind. Es gibt ganz viel Möglichkeit der inneren Heilung oder Heilung der Vergangenheit, wo Gott diese Dinge, diese Verletzungen der Vergangenheit auch heilt. Aber es ist ein riesen Scheunentor offen, wo der Feind wieder reinkommt und alles zunichte machen kann, weil ihr nicht, wie Gott es möchte, verheiratet seid, sondern wie Mann und Frau zusammenlebt, ohne Ehe. Da gucken mich manche ganz groß an, denken, aus welchem Jahrhundert kommt die Frau denn? Aber ich kann es euch nur so sagen, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich euch ausführen, was alles passiert bei diesem nicht-ehelichen Zusammensein. Was nicht in der Bibel steht, aber was wir in der Seelsorge erleben, was da alles nach hinten losgeht. Gott hat die Gebote gegeben, hat nicht jedes einzelne erklärt und gesagt, wenn ihr das macht, tut's nicht, weil dann kommt das und das und das im Schlepp. Das steht leider nicht drin, ich wünschte es mir manchmal. Aber wenn wir glauben und denken, dass er uns liebt, dann sollten wir ihm vertrauen. Wir herrschen über uns Kindern Gottes, herrscht nicht mehr das Gesetz der Sünde. Das heißt, wir sind frei in unserem Willen. Den hat er uns gegeben. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir haben die Entscheidung. Und vielleicht kennt ihr das auch, ne? Dieses rechte und linke Männchen im Ohr, ne? Das eine sagt, mach's doch, machen doch alle. Und das andere Männchen im Ohr sagt, passt nicht. geht nicht, hat Folgen. Und wir sind da und haben die freie Entscheidung. Was machen wir denn jetzt? Also haben wir Widerstandskraft durch den Heiligen Geist. Wenn Jesus versucht wurde, dann werden auch wir Angebote von Satan bekommen. Und da staune ich manchmal, wie unwissend wir Menschen sind und über viele Dinge uns überhaupt gar keine Gedanken machen. Die Bereiche zum Beispiel, die ich vorhin schon angesprochen habe, Esoterik, alternative Heilmethoden. So, und wenn wir jetzt aber schauen auf Adam und Eva, es war Rebellion, sie hatten Furcht, was passiert, wenn das rauskommt, wo versteckst du dich vor Gott? Wo weißt du ganz genau, ich weiß das auch, ich bin auch versuchbar, es ist niemand von uns über diesem ganzen Thema erhaben, sondern wir wissen alle, wo unsere Schwachstellen sind, wo wir immer mal wieder stolpern oder fallen. Und hier wirklich rein Schiff zu machen, zu sagen, Herr, und wenn? Und wenn ich noch 10-mal falle? Ich spreche da auch gerne heikle Themen an, wenn junge Menschen, und das betrifft nicht nur junge Menschen in der Seelsorge, sagen, ich gewinne diesen Kampf nicht, die Selbstbefriedigung zu lassen. Dann sage ich, nie aufhören. Komm, wir gucken, wo sind die Wurzeln? Vergib dir auch selber. Starte wieder neu durch. Lass dich nicht unterkriegen, denn wenn der Teufel es sagt, du bist doch die letzte Kiepeholz. Das wird nie was mit dir. Das ist eine Lüge, weil der Sieg schon längst errungen ist. Lass dir das nicht einreden. Wir werden fallen, aber wir können mit Jesus wieder aufstehen. Wie viel Zweifel hast du noch, sollte Gott gesagt haben. In welchen Bereichen hast du diese Zweifel? Such dir jemanden, mit dem du redest. Guck, wo die Ursachen sein können. Es gibt für alles eine Wurzel. Und das finde ich so genial an der Seelsorge, dass wir uns nicht nur zusammen hinsetzen und dann tut einer Buße und ich sage im Namen Jesus dir vergeben, sondern wir haben viel mehr Möglichkeiten. Gott hat uns in seinem Wort so viel mitgegeben, wo wir heil werden können. Auch von unserer Erziehung, da ist manchmal auch ganz viel schon schiefgelaufen, wo wir Not haben. Oder wie viel Schuldzuweisungen sind noch in dir? Wo du sagst, das geht nicht, ich war schon zu Hause mal der Depp. Mein Bruder oder meine Schwester konnten sich immer besser verkaufen. Mich haben sie immer nur Ohren gekriegt. Das passiert mir nicht mehr als Erwachsener. Und schon habe ich eine Festlegung. Diese Dinge, die wachsen sich aus, die verfestigen sich, das sind Störungen. Da brauchen wir eine neue App. Wie sieht es aus mit der Scham? Ganz heikles Thema. Adam und Eva machten sich Schürze. Und ich denke, das ist ein Thema, was auch in der Christenheit sehr, sehr kontrovers diskutiert wird, wenn es um Scham geht, um Nacktheit, um FKK, um gemischte Sauna. Och, da guckt keiner, Entschuldigung, da guckt keiner keinen an. Wisst ihr, es hat Auswirkungen. Da guckt keiner keinen an und wir denken alle überhaupt nichts Schlimmes. Das ist freie Körperkultur. Und hier kann ich euch nur sagen, Eva sah, dass es eine Lust war für die Augen, dass es klug macht. Und unsere Sinne sind seitdem nicht mehr heil. Unsere Seele, unsere Sinne brauchen auch Heiligung, Reinigung von Gott. Ich höre so oft Menschen, und ich bin selbst eine Betroffene, meine Eltern sind auch öfter an den FKK. Und ich weiß noch, irgendwann, mit den Eltern ging das gerade noch so, und irgendwann sagte meine Freundin, kommst du mit, wir fahren mit den Eltern nach Zingst, auf dem Darß, wunderschöner Strand, und plötzlich zogen die sich alle aus. Ich stand da und dachte, wo gucke ich hin, ich muss mich ausziehen. Da ist noch Scham in einem Kind. Wenn ihre Kinder oder eure Kinder irgendwann anfangen, die Bad- und Toilettentür zuzumachen und sagen, nein, ich will das nicht, Mama, dass du reinkommst. Achten Sie das, die sind dann noch gesund. Also Nacktheit, Scham, das ist etwas, was zu unserem Leben dazugehört in dieser Konstellation, weil wir nicht mehr heil sind, weil wir keine paradiesischen Zustände mehr haben. Mein Mann hat mir das mal erzählt, er geht immer in die Fitnessbude. Und da ist auch eine Sauna. Und zwei ältere Männer unterhielten sich und sagten, heute ist wieder gemischte Sauna. Da sind wieder die jungen Mädchen da. Na, also von geläuterten, reinen Sinnen sind wir weit, weit entfernt. Seit Adam und Eva spätestens. Es ist Augenwischerei, wenn jemand denkt, es gibt jemanden, der da nichts Unrechtes denkt. Damit meine ich nicht, dass wir leibfeindlich sein sollen, sondern zu argumentieren und brüde zu sein. Lest mal das Hohelied in der Bibel, das ist Erotik pur. Gott ist nicht leibfeindlich, Gott hat Sexualität, Gott hat Körperlichkeit geschaffen. Und wir müssen da auch nicht verklemmt mit umgehen. Ich denke, wir brauchen es, dass wir offen mitreden. Die Welt redet so offen, da müssen wir das Positive auch dagegen halten, nicht den moralischen Zeigefinger nur heben. Aber in Gottes Sinn damit umgehen. Und gerade der Bereich, auch Sexualität, ist der Bereich, wo die tiefsten Verletzungen geschehen. Das müssen wir einfach wissen. Von daher brauchen wir dort auch ganz besonders Schutz. Manchmal wundere ich mich, wenn in den Gesprächen Gläubige mir gegenüber sitzen, die sagen, wenn ich sie frage, hast du mal dein Leben Jesus übergeben? Keine Ahnung. Wie geht das? Was ist das? Ich erkläre es, es ist wichtig. Eine Lebensübergabe, ein Gebet zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Ich entsage dir, Satan, wo ich dir bewusst oder unbewusst gedient habe. Das ist wie, wenn wir in der Politik wären oder in der Wirtschaft, eine Vertragsunterzeichnung. Wir haben einen freien Willen gekriegt, habe ich gesagt. Und das heißt, ich sage vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Jesus, du sollst mein Herr sein. Sollte jeder gemacht haben, dass der Feind, die unsichtbare Welt, weiß, wo ich hingehöre. Und selbst wenn ich es mal als Kind gemacht habe und so, ich weiß gar nicht mehr, was ich da formuliert habe, das kann man immer wiederholen. Ich kenne oft in Gesprächen Menschen, die sagen, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, was ich da formuliert habe. Ich würde es gerne nochmal erneuern. Mache ich Mut so. Oder aber, manche haben keine Ahnung, dass was uns auch bei den Geboten gesagt wird, dass dort steht, dass Gott die Schuld der Väter heimsucht. Bis ins dritte und vierte Glied derer der Kinder, die ihn hassen. Das heißt nicht, wenn mein Opa Nazi war, war er zum Glück nicht, aber ich nehme immer das Beispiel, wenn mein Opa Nazi war und hat Leute umgebracht und war ziemlich schräg unterwegs, dann sagt Gott nicht, dich bestrafe ich dafür auch noch. Sondern bis zur vierten Generation, das heißt auch bis dahin darf nur Satan die Dinge holen und sich zunutze machen. Wenn meine Oma mal angenommen abgetrieben hat, dann ist in der Regel die Mutti auch irgendwo belastet und auch mein Leben belastet ist. Das heißt, ich bin aufgerufen zu sagen, ich vergebe meinen Vorfahren, wo die Schuld auf sich geladen haben, die auch mein Leben noch belastet. Und dann durchtrennt das der Seelsorger und fertig ist der Lack. Ein Gebet. Und es passieren oft Dinge, selbst wenn wir das über Kindern beten, die große Not haben, die nicht lesen können, die Not haben mit Rechnen, die stottern oder sonstige Sachen haben. Sprechen wir dieses Gebet, plötzlich sind die da wieder fit, kommen zurecht. Schaut mal, was ist denn auffällig in unseren Familien? Wo könnte auch mein Leben noch in dieser Weise belastet sein? Müssen wir uns nicht mit rumschlagen? Oder aber, dass sie auch keine Ahnung haben, was das Sündegebet verhindert. Es gibt so viele liebe Christen, die beten und sagen, aber Gott hört mich nicht. Ich habe so sehr gebetet um dieses eine Thema, es ist nie passiert. Schuld, Sünde trennt uns von Gott. Wir brauchen es am besten am Beginn unseres Christseins, dass wir uns mal die 10 Gebote vornehmen und sagen, wo habe ich, als ich von Gott noch keine Ahnung hatte, also war es bei mir, ich bin nicht mit groß geworden. Ich habe ihn erst mit 22 kennengelernt und da musste mir erstmal gesagt werden, was ist denn Schuld? Und der Heilige Geist macht es dann auch nochmal deutlich, der hilft dabei, dass ich diese Dinge mal vor Gott ausspreche und sie bereinige. Sünde trennt von Gott, Schuld trennt von Gott. Das heißt, wenn ich gelogen habe, wenn ich gestohlen habe, diese Dinge einfach mal auszusprechen, zu sagen, Herr, vergib mir bitte. Das war blöd. Manche Umstände sind auch echt blöd gelaufen. Und wir kommen dadurch wieder näher und können unsere Beziehung zu Gott dadurch intensivieren und heilen. Auch Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Verletzungen und unsere unguten Reaktionen auf diese Verletzungen behindern unser Leben, unser geistliches Leben. Und auch heute flüstert Satan, du wirst nicht sterben. Ne? Wir wissen alle, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, auf die bösen Taten folgt nicht immer gleich eine Ernte oder ein Totschlag. Ne? Manchmal wäre es hilfreich, wenn gleich so ein Schlag ins Genick käme. Also in so einer Krimiserie macht das der Chef immer bei seinem Untergebenen. Wenn wir sowas hätten, wüssten wir, jetzt war wieder so ein Punkt. Ne? Aber das passiert eben nicht, weil Gott gnädig ist. Wir sollten es trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn in Sprüche 7,2 steht, behalte meine Gebote, so wirst du leben. Und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Gott liebt uns und ich sage dann auch immer sehr gerne, die Gebote, die für uns so einengend oft klingen, du sollst nicht, steht ja in einer anderen Übersetzung, du wirst nicht, wenn du erkennst, wie sehr Gott dich liebt. Ich setze das immer gerne gleich mit der Straßenverkehrsordnung. Wir können bei Rot über die Ampel fahren, ne? Ist kein Problem. Wenn nichts zu sehen ist, kann man mal rüberdüsen. Aber man sollte es nicht. Wir sind nicht so vollkommen, dass wir nicht doch sehen können, passiert da irgendwas. Und Gott hat gesagt, achte meine Gebote. Es wird vieles nicht gleich einen Schlag am Hinterkopf geben oder dass gleich eine Konsequenz zu spüren ist, aber es hat eine Konsequenz. Beachte meine Gebote, ich liebe dich, mein Kind, weil ich will dir sagen, da liegt einer auf der Lauer, der wird all die kleinen Dinge, die da gelaufen sind, wo du vielleicht schon denkst, schwamm drüber, erledigt, hat keiner gesehen, der merkt sich das. Das ist ein Schnäppchensammler, was unsere Fehltritte sind und dem sollten wir nicht in die Tasche spielen. Und jetzt macht Gerald weiter.
Ja, wir haben gehört von dem, was das Schämen angeht bei Adam und Eva und das Verstecken. Und wer heute Morgen im Gottesdienst war, hat auch davon gehört, wie sich Elia zurückgezogen hat in seine Höhle. Das gehört mit dazu. In der Entwicklungspsychologie sprechen wir so im Alter von 2 bis 3 Jahren davon, dass die Kinder so etwas erleben zwischen Autonomie und Scham und Zweifel. Das ist das, was meine Frau gesagt hat, es begleitet uns alle. Wir erkennen manche Dinge und gehen damit um, genauso wie wir uns vor Augen führen müssen. Adam war die ganze Zeit dabei, als die ganze Sache mit Eva lief und er griff nicht ein. Er guckte zu, was da ablief. Die Verantwortung, die er hatte für seine Frau, hat er einfach nicht wahrgenommen. Und da, wo wir mit Paaren zu tun haben, werden wir das auch immer wieder erleben, dass Verantwortung nicht übernommen wird. Das ist ziemlich klar auch gesagt von Gott, wie er sich das vorstellt. Aber was ist Scham? So ein bisschen ist es angekratzt worden schon. Wie wollen wir dieses Erleben beschreiben? Der Wunsch, sich zu verstecken, das haben wir gehört. Dazu gehört starker Schmerz oder auch Unbehagen, aber auch Zorn kann durchaus auftreten. Ein Gefühl, ich bin nicht gut, ich bin unzulänglich, ich bin wertlos. Ist natürlich die Frage, was haben wir in unseren Rucksack gekriegt von unseren Eltern? Wie viel Wertschätzung haben wir gekriegt? Wie sind wir gesehen worden? Als Junge, als Mädchen. Manchmal ist diese Scham auch eine Unfähigkeit, dass das, was man gerade tut oder tun sollte oder weiter auszuführen, gar nicht vonstatten gehen kann, weil ich nur auf mich selbst konzentriert bin. Schämen tun wir uns. Die Überschrift kann sein, ich darf nicht sein. Ich mache einen Fehler, andere können diesen Fehler auch machen, aber ich darf den nicht machen. Ich schäme mich. Was kann passieren, wenn wir unter dem Einfluss dieser Schamaxt sind? Wir erleben uns zurückgesetzt gegenüber anderen Personen. Und manchmal fallen Menschen ganz tiefgehende Sachen dazu ein, die ein Leben lang erlebt haben, dass ein Geschwisterkind vorgezogen wurde, das abgewertet wurde. Es wird versucht, diesen Mangel an Schmerz auszugleichen mit ganz verschiedenen Dingen. Vielleicht auch an Gott vorbei, selbst sich Recht zu verschaffen. Das ist das, was wir darunter so verstehen. Und die Folge, wenn man diesen Weg weitergeht, ein tiefes Misstrauen gegenüber Menschen und auch Gott. Ich hoffe, dass in den Gesprächsrunden, die hier sind, diese Dinge auch ganz klar angesprochen werden können. Wie sehr vertraue ich denn Gott? Es ist manchmal ein großer Unterschied zwischen dem, was wir singen und was wir sagen und was wir dann im Alltag tatsächlich auch leben. Ja, mein ganzes Leben gebe ich dir. Wie oft singen wir das in verschiedenen Lobpreisliedern? Und dann kommen wir an Punkte, wo man ganz genau abschauen kann, das gehört also noch nicht dazu, wo Gott reinsehen darf, das auch nicht. Da wird etwas zugemacht. Er möchte in uns wachsen. Wir müssen uns nicht anstrengen und irgendwas erreichen wollen, sondern er hat gesagt, ich möchte Wohnung in dir nehmen und dann möchte ich wachsen. Johannes der Täufer drückt es so schön aus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er soll zur Reife kommen. Ja, was gehört denn dazu zum Schämen? Verheimlichen, verbergen, vertuschen, misstrauen und anklagen und auch gleichzeitig andere zu verurteilen. Auch das ganz klare Schwarz-Weiß-Bild, was aufgebaut wird. So kann es sich zeigen. Das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Die Weigerung auch, die guten Gaben Gottes in Empfang zu nehmen. Auch das kann dazugehören. Ich nehme es einfach nicht an. Es gibt genug Gründe, warum nicht. Oder ich habe eine Schamangst in dem Moment, wenn es darum geht, auch die Dinge, die wir als Götzen bezeichnen, aus unserem Leben herauszunehmen. Da gibt es so vieles, auch in der Moderne, in der wir so leben. Gut, wir sind schon Postmoderne, wie gesagt wird. Aber das, was uns tagtäglich begegnet, was nimmt mich gefangen? Was ist in der Mitte meines Lebens? Und was muss ich rausräumen? Die Erscheinungen, die wir erleben können, können münden in einem destruktiven Lebensstil. Alles kaputt machen. Selbstabwertung, Selbstverletzung, im schlimmsten Fall Suizidgedanken. Erst letzte Woche kam ein Mann zu mir, der sagte, ich werde mir und wollte mir das Leben nehmen. Ich habe es ausprobiert. Er hat schon mal vorgetestet, ist auf eine Strecke gegangen, wo zurzeit kein Zug wäre und hat mal seinen Kopf auf die Schiene gelegt. Wie viel Verzweiflung ist da? Wie viel Traurigkeit? Aber auch wie viel Selbstmitleid? Wie hässlich geht doch die Welt mit mir um? Das ist eine ganz gefährliche Sache, wenn wir erst in die Opferrolle hineinkommen, ist ganz schwer rauszukommen. Wenn ich das Gefühl habe, alle tun mir Unrecht, das, was ich mache, das ist das, was Margit schon gesagt hat, ist ja gar nicht so schlimm. Aber die anderen, die haben das gemacht. Die gehen so mit. Ich fühle mich unverstanden. Und wenn wir an der Stelle mit Menschen zu tun haben, das ist richtig festgesetzt. Ich habe erlebt, dass Freundschaften auseinandergegangen sind. Aus diesem Grunde. Weil diese Opferrollen so stark waren. Passivität kann auch dazu gehören, soziale Ängste. Ich will die Liste nicht alles aufzählen, was es alles gibt, wo sich diese Schamangst so deutlich macht. Und ich kann sogar sehen, dass andere Fehler machen, die gleichen wie ich und trotzdem, die können das, aber ich fühle mich total abgewertet. Schamgefühle, die wir haben, dürfen nicht verwechselt werden mit Schuldgefühlen. Wenn es um Schuld geht, sage ich den Leuten immer so, es ist immer relativ einfach, das zu greifen, weil da geht man zum Kreuz. Das Kreuz ist aufgerichtet. Christus nimmt ab diese Schuld und wir merken, wir werden frei, wir können durchatmen. Es gibt für Christus keine Dinge und keine Situation, die zu schwer wäre, dass er sie nicht bereinigen kann und Neues schaffen kann. Wenn du diesen einen Gedankengang, wenn der heute Abend mit rausgenommen wird, reicht es vollkommen aus. Es gibt für Christus keine Hürden. Wir lesen das im Wort Gottes, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das dürfen wir tun. Schamgefühl ist wichtig. Wovon ich geredet habe, ist die Schamangst. Wenn die sich festsetzt, dann bleibt es etwas Durchgängiges in unserem Erleben. Es engt uns ein und es macht uns krank. Und was kann es bewirken? Zorn, Emotionen, auch wie Trauer, die kommen kann. Was kann es noch bewirken? Wir erleben es immer wieder, dass im schulischen Umfeld Lern- und Leistungsstörungen auftreten. Das sind die Wurzeln, wenn man sich die anguckt. Was kann sie noch bewirken? Dass wir uns schämen, sein Wort zu sagen. Steht ganz klar geschrieben, dass wir uns nicht seiner und seiner Worte zu schämen brauchen und nicht schämen sollen, sondern wir sollen bekennen. Und da haben wir auch in unserer heutigen Zeit genug zu tun, wo wir immer wieder in Situationen kommen, die vielleicht Angst auslösen. Am Anfang, als wir so durchgestartet sind im Glauben, wollte ich der ganzen Welt erzählen, dass ich Christ bin. Und als ich nicht mehr so richtig erzählen konnte, weil ich es da und da schon gemacht hatte, habe ich mir dann so ein kleines, so einen Anstecker rangemacht, der damals rund ging, Jesus lebt. Und da stand ich nur und zeigte es allen, die das lesen wollten. Und als ich dann mal zu Besuch fuhr auf den Dars, da ging es nach Prero, und zu der Zeit waren die Busse etwas sehr voll und wir standen da richtig eingeengt, bis dann einer sagte und mich sah und sagte, sag mal, was steht denn hier? Jesus lebt, was ist das denn für ein Quatsch? Und alle guckten mich an. Und da kam aber Schämen hoch. Als wir nachher ausgestiegen sind und der Bus leerer wurden, kamen immer noch welche vorbei und haben mich ganz komisch angeguckt. Und da habe ich gemerkt, wie schwer das ist, ganz alleine irgendwo zu stehen und das zu bekennen. Und ich denke, das hat sich bis heute nicht geändert. In bestimmten Freundeskreisen, da wo ich auf der Arbeit bin, oder. Wo es immer wieder auch eine Herausforderung ist, klar zu sagen, ich sehe es so. Die Schwierigkeit, die wir heutzutage haben, ist ja, dass wir das, was wir an biblischen Wahrheiten durchaus vertreten und sagen, dass wir oftmals ganz massive Angriffe aus den eigenen Reihen kriegen. Na, wenn Theologen sagen, Christus ist schon wiedergekommen, ich weiß gar nicht, was ihr habt, und es ist eine Traurigkeit oder das passt doch nicht mehr in die heutige Zeit, das Kreuz in die Mitte zu stellen oder gar das Blut Jesu ist geflossen, das ist ja ein brachialer Gott, mit dem wollen, da kann man doch eigentlich nichts mit zu tun haben. Bis hin, dass solche Äußerungen manche Bischöfe gemacht haben. Das macht mir Not, muss ich sagen. Das ist das Wichtigste, was wir bekommen haben, das Kreuz vom Herrn, dass wir gerettet sind, dass wir versöhnt sind, wenn das in Frage gestellt wird. Vermeide ich, bloßgestellt zu werden? Wie gehe ich damit um? Das ist Scham. Und ich möchte noch einen kleinen Schritt weitergehen, wenn es um Schuld und Schuldgefühle geht. Schuld ist etwas, wo wir von dem abweichen, was das Wort Gottes sagt. Da, wo uns deutlich wird, dass wir Menschen verletzt haben, da, wo es uns gesagt wird, das ist Schuld. Da, wo ich jemanden liebe, schuldig geblieben bin. Das Schöne ist, dass wir hingehen können und sagen können, ich bringe es dir, Herr, und ich bitte auch den anderen um Vergebung. Und dann ist es passiert. Schuldgefühl ist was anderes. Da kreist das immer. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Haben wir sicherlich alle schon irgendwo mal gehabt. Man kommt zu keiner Lösung, es ist nur ein Grübeln. Das sind Schuldgefühle. Und da muss dann, so wie Margit schon gesagt hat, geguckt werden, wo sind die Wurzeln dieser Schuldgefühle? Da ist es einfacher mit der Schuld. Wenn sie bekannt wird, wird sie weggenommen. Oder versuche ich das abzuwehren, so wie Margit auch schon gesagt hat. Schuld und Wahrheit. Benenne ich diese Schuld? Übernehme ich die Verantwortung für mein Verhalten? Das ist etwas ganz Wichtiges, gerade für Beziehungen. Übernehme ich diese Verantwortung für das, was ich verkehrt gemacht habe? Kehre ich um? Ich bin jedes Mal immer, wenn ich das lese, gerade am Ende so des Lukas-Evangeliums, wie Jesus im Hof ist und Petrus ihn verleugnet. Es wird ja nur in dem Evangelium beschrieben, dass sich die Blicke von Jesus und Petrus treffen. Und Petrus bricht zusammen. Er ist überführt. Aber er hat die Nähe seines Herrn gesucht. Er hatte Augenkontakt. Und er bricht zusammen, erlebt göttliche Reue. Und er wird aufgebaut nachher. Jesus selbst geht mit ihm in die Seelsorge und fragt ihn und führt ihn. Judas widerfährt es auch. Er merkt, er hat was verkehrt gemacht. Er hat das Geld genommen, er hat Jesus verraten. Er hat den Kontakt zu ihm aber verloren. Und sein Ende kennen wir, er hat Suizid begangen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den Kontakt zum Herrn immer behalten, weil ansonsten, so wie es heute Morgen sicherlich auch schon gesagt worden ist, wir in eine Dunkelheit hineingezogen werden. Und das, was passiert ist, dass sofort das Selbstmitleid mitkommt. Alle anderen. Oh, Elia sagt es ja. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben bin. Der Einzige. Und ich habe doch so gekämpft für dich. Und jetzt, ja, was ist denn nun? Und es ist so schön, dass Gott sagt, du pass mal auf, du bist nicht der Einzige. Da sind noch so viele, 7000 Knie, die sich nicht gebeugt haben. Alle die, die zu mir gehören. Ja, Umgang mit Schuld. Verdrängen wir, verleugnen wir? Oder ziehen wir andere ran und legen das darauf? Oder gehen wir ins Rationalisieren und sagen einfach, na, das ist doch so und so klar. Ich zähle die Gründe auf, warum das so nicht anders sein konnte. Oder verleugnen wir, dass es überhaupt diese Schuld gibt? Wichtig ist, dass wir uns immer wieder fragen und darauf einlassen, dass der Geist Gottes uns überführen kann. Und das ist eine Haltung. Eine Haltung, die wir einnehmen können, die wir lernen können. Und jetzt macht Margit noch ein bisschen weiter.
Ich habe mir auch noch mal den Elia vorgenommen, weil ich das einfach so spannend finde, wie es dem ergangen ist. Und ich habe so gedacht, 450 Baalspriester hat er einfach, ja, getötet. Weg waren sie. Und ich habe so gedacht, 450 Mann, also ich bin dann so mal, ich möchte mir dann ein Bild dazu machen, ne? Aber das verweigere ich bei dieser Stelle, wo ich denke, das muss furchtbar gewesen sein. Richtig Massaker. Und wie Gerald eben gerade gesagt hat, dass er denkt, er ist ganz alleine übrig geblieben, das war ja seine Sicht. Ne? Wenn wir ein Stückchen vorher lesen, dann sehen wir Obadja, dieser Diener da vom Ahab, der hatte ja schon mal, weil er den Herrn gefürchtet hat, 100 Propheten versteckt, neben den 7000, die nicht die Knie gebeugt haben. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich dieser Punkt, warum diese 450 Baalspriester auch getötet werden mussten. Und dann ist mir das so deutlich geworden, der Elia hat gekämpft für Gott und gegen diese Götzenopfer, die dort gebracht worden sind. Das ganze Volk hatte sich entfernt von seinem Gott und diese Götzen angebetet und nicht mehr den Herrn. Und da war Elia so im Eifern. Und ich denke, in dem Moment, wo er diese Götzen auch bekämpft hat, ist das auch ein Zeugnis für uns. Welche Götzen haben wir denn in unserem Leben? Götzen, die uns trennen auch oder eine gute Beziehung mit dem Herrn verhindern. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, das ist schon Jahre her, was ist denn ein Götze? Und da hat mal jemand gesagt, alles, was Gott den ersten Platz in meinem Leben streitig macht. Ne? Ist das meine Gesundheit? Sind das Freunde? Ist das meine Familie? Alle die Dinge, die uns wichtiger sind im Leben als Gott und ihn vom ersten Platz vertreiben, die werden gefährlich für uns sein. Denn wenn wir zum Beispiel einen Menschen verlieren, ne, den wir sehr lieben, wenn wir wirklich Verluste hinnehmen müssen und wir haben dann nicht Gott an unserer Seite und auf dem ersten Platz, eine wirkliche Beziehung, die dann trägt, dann haut es uns die Füße weg. Alles, was irdisch ist, was menschlich ist, das kann uns verloren gehen. Wir wissen, diese Welt ist kein Paradies. Und wenn dann nicht Gott auf dem ersten Platz sitzt, dann werden wir es schwer haben. Wir haben es dann schon so schwer. Ne? Verluste sind immer irgendwo auch wirklich zu verkraften und Trauerarbeit muss geleistet werden, gerade bei Menschenverlust. Aber ohne Gott fallen wir in ein ganz, ganz tiefes Loch, wo er uns halten möchte. Also diese Götzen oder diese Priester, die da getötet wurden, machen uns die Ernsthaftigkeit dieses Schrittes deutlich. Dass Gott auch im Alten Testament, wenn wir da uns ein Stückel auskennen, nie Gnade hat walten lassen, wenn es darum ging, sein Volk zu schützen, dass es sich nicht auflöst in anderen heidnischen Kulturen, da wo Menschenopfer gebracht werden und sonstige Gräueldinge, sondern er hat immer gesagt, haltet euch fern davon, merzt es aus. Und das steht eigentlich für uns genauso, dass wir nicht mehr Baalspriester umlegen müssen, Gott sei Dank, sondern dass wir gucken, was ist Schuld? Was sind die Verführungen? Was sind die Angriffe in meinem Leben, dass die nicht auf die erste Stelle kommen in meinem Leben? Und manchmal sind das ganz kleine Dinge. Also ich weiß ganz genau, ich neige dazu, wenn ich mich entspannen will und es liegt irgendein Katalog im Briefkasten, den schnöcker ich erstmal durch. Das entspannt mich und kurioserweise hat Margit dafür immer Zeit. Ist das Ding da, guckt sie durch. Und wie oft bleibt die Bibellese auf der Strecke? Denkt man nicht, dass nur weil wir hier vorne stehen, alles glatt läuft. Na, wir sind alle auf Augenhöhe und alle sind wir versuchbar und jeder von uns hat wieder die Entscheidung zu treffen, tue ich das jetzt oder mache ich das, wovon ich weiß, das ist viel besser. Also ein großer Sieg hat manchmal aber auch in der Folge, so wie bei Elia, der da liegt unter dem Wacholderbusch und sagt, Gott, lass mich sterben. Es ist schon mal positiv, dass er nicht selber Hand an sich legt, so wie Judas in seiner Verzweiflung, weil es nicht so gelaufen ist, wie er wollte, sondern Elia bleibt hier und sagt, Herr, mach du es, aber ich kann nicht mehr. Er war körperlich erschöpft, ich denke, das kennen wir auch. Und wenn wir manchmal auch große geistliche Siege errungen haben, sind wir hinterher K.O., ausgepowert. Vielleicht haben wir mehr investiert an Kraft, als es gut war. Und dann sind wir manchmal vielleicht auch deprimiert, wenn nicht das bei rausgekommen ist, was wir uns gedacht haben. Und genau wie bei Elia, er hat keine klare Sicht mehr. Ich allein bin übrig geblieben. Er kann das überhaupt nicht mehr sehen, das Gute. Und das passiert uns auch. Wenn wir deprimiert sind, wenn wir körperlich erschöpft sind, dann verlieren wir oft auch den objektiven Blick für die Situation. Und hier brauchen wir dann einfach jemanden, der uns sagt, komm, das ist jetzt deine Sicht, ne? Aber es gibt mehr. Wir brauchen dann Hilfe und wir sollten dann nicht stolz sein, diese Hilfe nicht anzunehmen. Und wenn wir lesen bei Elia, was ist denn, als er da unter dem Wacholder liegt, was sagt Gott? Schlafen, essen, trinken, schlafen, wieder essen, trinken und dann auf zu neuen Taten. Und manchmal sind es ganz profane Dinge, die wir tun können, um unsere Beziehung zu Gott auch wieder aufzufrischen, wieder Boden unter die Füße zu kriegen, weil wir uns vielleicht einfach ein Stückchen zu viel zugemutet haben. Und hier können die Ursachen schon ganz, ganz weit zurückliegen. Wenn ich Menschen erlebe, die sagen, also zu Hause war das so, da musste jeder seinen Part bringen, da war Landwirtschaft, da mussten wir alle ran, auch die Kinder waren schon recht fleißig mit dabei. Und wenn ich dann nur eine Mutter vor mir hatte, die immer gearbeitet hat und einen Vater, immer war die Pflicht das Wichtigste, dann sitzt mir ein Kind dieses Elternpaares gegenüber, was so einen Motor in sich hat, so eine Prägung, ich muss doch arbeiten, ich muss doch meine Pflicht erfüllen, ich darf doch nicht stille sitzen. Vielleicht sind da manchmal sogar so eine Familienmottos, bloß nicht beim Sitzen erwischen lassen. Ist nicht gesponnen, gibt's. Ne? Oder nur wer sich bewegt, ist ein guter Mensch. Also nicht auch mal genießen, auch mal zur Ruhe kommen. Solche Dinge können dann die Ursache davon sein, dass wir uns im Leben laufend erschöpfen und dann auch an Gott verzweifeln, weil wir sagen, naja, ich bin ja fleißig, ich mache ja alles, aber irgendwie kriege ich nicht den Lohn. Genau wie Elia. Ne? Dann will ich lieber abscheiden und dann setze ich mich unter den Wacholder und dann will ich sterben. An diesem Punkt dürfen wir genau wie Elia ausruhen und nicht in Verzweiflung und Selbstmitleid geraten, woraus auch Stolz folgt. Ich habe jetzt alles gemacht, Gott, was du von mir wolltest. Ich habe hier geeifert wie kein anderer. Und jetzt steigt diese Isebel mir nach. Das Böse ist auch mit diesen 450 Baalspriestern nicht ausgerottet. Und auch wir brauchen nicht denken, dass wir Tage erleben werden, wo es nicht irgendeinen Menschen gibt, der uns querlegt, der uns das Leben oder den Tag versauert. Na, wir würden an dieser Stelle nicht aufhören mit Schimpfen und uns mit Beklagen, sondern unser Auftrag ist, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir in dem Maß eifern, was er uns zugedacht hat, nicht übers Maß hinaus, dann werden wir auch die Kräfte haben. Stolz, ich denke, dass Satan genau an dieser Stelle auch Jesus versuchen wollte. Ne? Wenn du dich hier runterschmeißt von der Zinne, dann wirst du aller Welt zeigen, dass du Gottes Sohn bist. Das brauchte er gar nicht. Und denkt auch mal bei diesen Versuchungsgeschichten, der Satan, der wusste ganz genau, das ist Gottes Sohn, der konnte Jesus mit nichts anderem verführen oder ankratzen als mit Wort Gottes. Also denkt immer dran, unser Feind, unser gemeinsamer Feind, wie immer er sich auch uns nähert, der kennt das Wort. Dem braucht ihr nichts erzählen. Und er wird es verdrehen und ihr müsst schon ziemlich sicher auch in diesem Wort sein und euch füllen immer wieder mit dem Wort, in der Gemeinschaft sein, sonst dreht er das Ding um, sollte Gott. Und ihr werdet irritiert sein und nicht gefestigt. Jesus war gefestigt. Der hat dem jedes Mal eine zurückgegeben, da konnte er abtreten zum Schluss. Wir werden es nicht so bravourös hinkriegen wie der Herr, aber wir dürfen ihm auch dort nachfolgen und sagen, ich kenne mich dort aus, ich muss das, was jetzt auf mich zukommt, wo ich eine Entscheidung zu treffen habe, will ich am Wort Gottes prüfen. Egal, was du tust im Glauben oder für Gott, hänge keine Erwartungen daran, dass Gott so reagiert, wie du es dir jetzt vorstellst. Es kann sein, dass der Erfolg, den du dir wünschst, nicht eintritt. Und trotzdem treu zu bleiben, dran zu bleiben, das ist eigentlich das Geniale. Ich habe in den Anfangszeiten, wo ich Seelsorge gemacht habe, wirklich schwere Fälle gehabt und habe manchmal gedacht, Herr, erlebe ich das auch nochmal, dass hier einer durchkommt? Und ich habe eine Erwartung gehabt, immer wenn die wiederkamen, dass sie mir erzählen, jupp, jetzt da ist was besser. Es hat lange gedauert und ich habe gesagt, Herr, ich will hier treu sein. Ich will weiter mit diesen Menschen arbeiten. Und heute habe ich schon so viel erlebt, wo Gott Dinge verändert, Menschen geheilt hat, dass das überhaupt gar kein Problem mehr ist. Meistens haben die Menschen dann keine Geduld und sagen, komme ich hier nochmal raus? Wird das nochmal? Wo ich dann sage, wird. Keine Angst. Der Herr ist mit uns. Also Vertrauen, das ist das Allerwichtigste. Festhalten an ihm, nicht zweifeln, was der Satan möchte. Und auch gucken, wo sind unsere Grenzen unserer Belastbarkeit, dass wir auch auf unseren Körper achten. Das ist genauso wichtig wie auch das Geistliche. Gerald macht noch weiter.
Wir kommen ja von dem Herr sein wollen wie Gott, große Dinge haben. Jesus wird angefragt und sagt, ich gebe dir die ganzen Reiche der Welt, sagt der Feind, wenn du nur einmal von mir niederfällst, das will ich dir alles geben. Da wird Stolz angeschoben, da wird die ganze Schiene des Vergleichens angeschoben, die Sehnsucht, über anderen zu stehen. Das ist ja gar nicht so weit hergeholt. Es gibt ja das Märchen vom Fischer und seiner Frau, ne? Manche Timpete, Butche in der See. Es geht darum, immer mehr zu haben. Und in dieser Gefahr stehen wir. Besonders dastehen, auf andere herabzublicken. Und die falsche Demut, wie zeigt die sich? Nein, ich nicht, Herr. Mit mir kannst du doch eigentlich nichts anfangen. Aber im Prinzip wünsche ich mir das. Aber ich sage es. Welch ein demütiger Mensch, so wird es manchmal gesagt. Taucht gar nicht groß auf bei irgendwelchen Sachen in der Gemeinde, immer ganz hinten, aber immer alles machen, ja. Demut. Ja, ist das wirklich Demut? Was mache ich denn alles? In Lukas 18 greift Jesus diesen Punkt auf, dieses Gleichnis vom Zöllner und Pharisäer. Und sie gehen beide zum Beten. Und der Pharisäer betet und sagt, Herr, danke, dass ich nicht so bin wie der Zöllner hier. Herr, dass du mir das geschenkt hast, dass ich zweimal die Woche faste, dass ich den Zehnten gebe und dass ich nicht so bin wie der, dass du mich geführt hast, dass ich nicht so abgestürzt bin. Das waren ja wirklich heiße Typen, die Zöllner, was die alles gemacht haben. Dafür bin ich dir dankbar, dass ich nicht so bin. Und die Frage ist das wirklich Demut und Dankbarkeit oder ist das Stolz? Und der Zöllner kann ja nichts anderes machen, als an seine Brust schlagen und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das, was er gemacht hat, ist, er hat die Verantwortung übernommen für sein Tun. Und dann sagt Jesus, der eine ging gerechtfertigt, der Zöllner, der andere nicht. Und das hörte sich doch alles so schön an. Und ich denke auch, dass das durchaus wichtig ist, diese Dinge zu machen. Die Frage ist, welche Einstellung habe ich dazu? Und genau das, was wir in der Bibel da lesen oder was schon gesagt worden ist, können wir in all unseren Beziehungen wiederfinden. Das Vergleichen, wer ist besser? Wenn Eltern die Kinder vergleichen, wenn wir uns mit Kollegen vergleichen oder mit den Leuten, mit denen wir auf dem Weg sind? Wie sieht das in unserer eigenen Ehe aus? Wie sehr kämpfen wir miteinander? Und wie sehr delegieren wir die Schuld auf den anderen und sind nicht bereit, das zu übernehmen, was wir mit hineingebracht haben? Wie kommen wir da raus? Das Erste, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich mich entscheide, die Verantwortung zu übernehmen für das, was ich gemacht habe. Und auch wenn mich jemand sehr verletzt hat, ist es entscheidend, wie ich damit umgehe. Meine Reaktion ist das Entscheidende. Nicht das, was der andere gemacht hat. Wie gehe ich damit um? Gehe ich damit zum Kreuz? Lasse ich mich heilen vom Herrn? Also die Verantwortung übernehmen. Ich vergebe dem anderen dann, was er mir angetan hat. Und ich bitte um Vergebung für meine eigene Reaktion. Das sind zwei Schritte, die dazugehören. Der dritte Schritt ist, dass ich darum bitte, dass die Verletzungen geheilt werden, die ich abbekommen habe. Es laufen ganz, ganz viele Geschwister in unseren Gemeinden rum, die viele Verletzungen haben. Und aus Verletzungen reagieren wir oftmals sehr scharf. Wir schlagen um uns. Können wir uns vielleicht vorstellen, wenn wir eine tiefe Wunde haben und da stößt einer unabsichtlich ran, wenn er es unabsichtlich macht, oder er haut drauf mit Absicht. Wenn der Schmerz durchsaust, schlagen wir aus. Schlagen wir um uns, wenn es richtig wehtut. Nichts anderes ist es, wenn es mit der Seele passiert. Also wir brauchen Heilung. Und wir brauchen die Heilung auch und das Auffüllen von den Defiziten, die wir haben. Da, wo auf dem Töpfchen Vaterliebe draufgestanden hat und mein Vater hat mich gar nicht gesehen, brauche ich es, dass es der Herr füllt. Dass ich wieder etwas spüren kann. Manchmal ist auch noch ein Schritt notwendig, wo es um Befreiung geht, aber das ist heute Abend nicht das Thema. Wir brauchen an der Stelle eine klare Ausrichtung, worüber wir glücklich sein können, was uns geschenkt ist und wo wir auch demütig sein dürfen. Der Volksmund sagt das so lapidar, alle sind ersetzbar, aber wir hauen um uns und wollen eigentlich gar nicht ersetzbar sein. Dieses Angebot, was der Herr gemacht hat, als er gesagt hat, kommt mal her, Adam und Eva, ihr müsst zwar raus aus dem Paradies, aber ich werde euch kleiden, können wir nachlesen, da steht, Gott kleidete sie, als sie raus mussten. Und dann hat er sie begleitet, er hat sie nicht allein gelassen. Und dieses Angebot steht auch noch heute. Alle die, die in den Gruppen sind, wenn sie Zellgruppen heißen oder wie auch immer, wo Austausch stattfinden wird in dieser Woche. Das, was mitgebracht worden ist, muss nicht wieder mit nach Hause genommen werden. Wir brauchen die Sensibilität, einfach mal zu hören, was spricht mich denn besonders an? Und da sind eine ganze Reihe von Leuten hier, mit denen ich Gespräche führen kann, die da sind, die wissen, welches Gebet auch wichtig ist zu sprechen. Und das ist das, was wir auch mitgeben möchten, nicht so wieder wegfahren, wie ich hergekommen bin. Die Dinge wirklich mal anzugehen. Um das zu erleben, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat und wozu er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, dass wir heil werden. Es gibt keine Beziehung, die nicht Heilung erfahren kann. Manchmal ist es, dass ich die Heilung in mir habe, dass es nicht zur Versöhnung kommt, weil da gehören ja zwei dazu. Aber da, wo ich im Gebet bleibe und mich festhalte, wir haben das vorhin gesungen in ganz verschiedenen Variationen, er ist in der Lage, Wunder zu tun, zu heilen, zu verbinden, neu auszurichten. Und er ist kein Gott, der Flickschuster ist, der einfach was flickt, sondern er ist ein Schöpfergott, der neu schafft. Und diese Erfahrung, die wünschen wir allen, die an dieser Woche teilnehmen. Und ich bin sicher, da, wo ein Herz sich öffnet, wird der Herr in diesen Tagen in Massivität wirken.